Es ist, glaube ich, sehr wichtig, unseren Einhalt zu haben. Ein Gottesdienst, einen Moment des Nachdenkens, des Gebets, auch des gemeinsamen Gebets zu haben.
Gibt es denn auch noch was zu essen irgendwann? Oder?
Sekunde, es gibt auch was zu essen. Sekunde.
Zwei Stimmen für ein Halleluja.
Und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen richtigen Folge eures liebsten Verkündigungspodcasts. Wir reden hier über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Und an meiner Seite der pastoraligste Referent des Bistums Passau, Simon Riehl.
Und an meiner Seite, liebe Lujas, Dominik Possoch, der wohl journalistischste Journalist Münchens, Bayerns, Deutschlands, ach, Europas, ach komm, der Welt.
Und tatsächlich, Simon, ich schiebe es mal direkt vorne weg, denn in diesen Tagen jährt es sich auch, dass wir unseren Podcast überhaupt angefangen haben. Und zwar machen wir den jetzt schon 2 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Es kommt mir vor, als hätten wir gestern gestartet.
Mir auch. Das liegt aber auch daran, dass ich alle Folgen immer einmal am Tag durchhöre. Sehr gut. Und endlich haben wir jetzt diese Folgenzahl erreicht, die Lebensjahre von Jesus Christus hat. Das heißt, mit der nächsten Folge hat dieser Podcast dann mehr erreicht, als es unser Herr hier vermocht hat.
Ich überlege das I-Wort.
Naja, wir starten auf jeden Fall aus unserer kleinen Sommerpause mit einem Knall in die nächste Staffel, und zwar mit dem 8. und letzten Teil unserer Reihe, die 7 Sakramente, und da steht was noch aus? Exakt, die Krankensalbung. So, bevor wir aber da völlig in die Vollen gehen, schauen wir nochmal zurück auf das, was verschütt gegangen ist in der Vergangenheit, und das machen wir in unseren
Miesner-Tätigkeiten.
Und zwar ist das etwas, das du mir gesagt hattest, ich kann dir eine Geschichte erzählen, die erzähle ich dir aber nicht, die erzähle ich dir im Podcast. Notier dir bitte folgende 3 Worte, dann kann ich sie dir erzählen. Und das machen wir jetzt in diesen Miesner-Tätigkeiten. Ich habe mir notiert, fromme Katholiken Deutsch. Simon, was Richtig. Ist die Geschichte dahinter?
Die passt vielleicht auch zum synodalen Weg, der gerade wieder läuft in Frankfurt. Ja, folgendes. Meine Frau und ich, wir gehen jeden Sonntag in die Messe und wir gehen hier in unserer Pfarrei. Wir gehen da in den Gottesdienst, nicht so viele, also wir gehen da immer hin. Und wir gehen natürlich auch, wenn wir richtig disponiert sind, im Stand der Gnade sind, auch zur Kommunion. Und wir empfangen die Kommunion so, wie wir sie empfangen, Dominik, so wie du es mal beschrieben hast, dass es immer noch zu unwürdig ist, liegend in den Mund.
Liegend Mundkommunion, sehr gut.
Nein, wir empfangen kniend die Mundkommunion. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dir das sagte, Dominik, war es eben, dass uns nach dem Gottesdienst eine Frau ansprach mit folgenden Worten. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Ja, wieso? Ja, weil Sie ja offensichtlich so fromm sind. Da wollte ich jetzt erstmal nachfragen. Was sagt es über unseren Deutschkatholizismus? Wenn jemand fromm scheint, dann ist er bestimmt nicht deutsch. Gefällt mir sehr gut, diese Story.
Ja, hätte auch sein können, dass sie euch mit Latein hätte ansprechen müssen,
Richtig.
Damit ihr das versteht.
Richtig, das wäre natürlich das gewesen.
Das waren die Mesner-Tätigkeiten.
So.
Der Schluck zum Sonntag.
So, und zwar heute, Simon, ist tatsächlich auch mein Schluck zum Sonntag mal wieder theologisch eingefasst. Denn es geht ja um die Krankensalbung, und bei der Krankensalbung, wir werden das gleich nochmal hören, was da passiert, aber da wird man ja auch gesalbt, und man wird ja gesalbt mit Öl. So, und deswegen habe ich ein Getränk, was auf Norwegisch, Dänisch und Schwedisch Öl heißt, nämlich ein Bier. Bier. Bier heißt auf diesen 3 Sprachen Öl, und deswegen gibt es bei mir jetzt Öl.
Bei mir gibt es, Dominik, du kennst das Getränk, du hast es schon mal nicht angenommen, weil du gesagt hast, nee, so eine Blöde trinkst du nicht.
Das kann vieles sein.
Es ist, weil dann ehrlicherweise auch die Flasche leer ist, deswegen nehme ich es. Und du weißt, damit die Flasche leer ist, ist ein sehr gutes Argument, Getränke zu trinken.
Ja.
Es ist der wunderbare Jim Beam Peach.
Peach.
Ja, es schmeckt auch furchtbar, ehrlicherweise. Das war dann auch unser Sponsoring-Vertrag mit Jim Beam.
Ja, die haben ja viele andere gute Sachen, ne, Jim Beam? Könnte da gerne mal ein Rezensionsexemplar rumschicken, aber Peach sind wir jetzt nicht so die Fans von, sind wir ehrlich.
Nee, ehrlicherweise nicht. Aber jetzt die Flasche leer und
dann in diesem Sinne.
In diesem Sinne zum Wohl.
So, und natürlich sind wir auch in diesem Schluck zum Sonntag wieder beschäftigt mit einer theologischen Anschlussfrage. Und zwar, wir hatten irgendwann einmal in der Vergangenheit, das mag jetzt im Sommer-Special gewesen sein, das mag auch in der letzten Folge 32 der Fall gewesen sein, ich weiß es nicht, aber da ging es darum, warum kommen die, ja, das war genau, Make Church Great Again. Da war die Frage, warum fokussiert man sich immer auf Leute, die eigentlich nicht mit der Kirche zu tun haben und will die möglichst wieder herholen? Und dann hast du die Frage formuliert, warum kommen die halt nur einmal im Jahr? Warum sind die bloß einmal im Jahr da? Was soll man dann machen? Soll man dann sagen, man überfrachtet sie bei dem einmal, was man da ist? Oder sagt man, man lässt sie ziehen und konzentriert sich auf die, die lieber da sind? So ungefähr. Meine Frage war jetzt, warum kommen manche Katholiken nur einmal im Jahr? Warum kommen manche Gottesbesucher nur einmal im Jahr? Und da war die Frage, naja, müsste die Kirche dann einfach wieder mehr mit Angst arbeiten? Also müsste sie sagen, hey, wenn ihr nur einmal im Jahr kommt, dann kommt ihr für die Ewigkeit aber wo ganz woanders hin.
Und meine Antwort war ja, nehme ich an.
Nein, das ist ja jetzt die theologische Anschlussfrage. Die theologische Anschlussfrage ist, wenn du sagst, ah, die kommen halt nur einmal im Jahr. Und dann sage ich, wenn die nur einmal im Jahr kommen, kann man die mit Angst
mehr herholen? Auf jeden Fall. Angst ist immer ein probates Mittel, würde ich sagen. Nachdem ich denke, dass die meisten gar nicht mehr an Himmel oder Hölle glauben, glaube ich, könntest du sie auch nicht mit der Angst vor der Hölle ködern. Von daher glaube ich nicht, dass das funktionieren würde.
Okay, möchtest du auch noch sagen, warum man es nicht machen sollte? Ja, dann machen wir weiter mit unserer, mit dem Abschluss folgender Reihe.
Die sieben Sakramente.
Ja, wir haben alle Sakramente durchgemacht, gerne nochmal die anderen Folgen nachhören. Es sind sieben an der Zahl, wir haben 8 Folgen dazu gemacht, weil es fing an mit dem ersten Teil, Sakrament, was ist denn das? Also ganz grundlegend dazu. Das
Folge heißt, 5.
Darum gehen wir jetzt, das war Folge 5, völlig richtig. Jetzt ist die Frage, Simon, das Sakrament der Krankensalbung, das fehlt eben noch in unserem Reigen. Ein Sakrament, das ja vielleicht sogar noch vernachlässigter ist wie das Sakrament der Versöhnung, also die Beichte. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die direkt sagen, Krankensalbung, also ihr meint die letzte Ölung, oder? Da bringen wir jetzt direkt mal Licht ins Dunkel. Simon, was ist die Krankensalbung?
Die Krankensalbung ist die letzte Ölung. Also für alle, die
auch, unter anderem auch, oder?
Nein, für alle, die nicht wissen, dass es ein Sakrament der Krankensalbung gibt, die nur die letzte Ölung kennen, für die ist die Krankensalbung ist quasi die letzte, also ist das Sakrament.
Andersrum, die letzte Ölung ist die Krankensalbung.
So,
aber jetzt prinzipiell, Simon, was ist die Krankensalbung?
Die Krankensalbung ist das Sakrament zur Stärkung für, also da werden Kranke gesalbt mit Öl, um gestärkt zu werden, seelisch und wenn es dem Heile dienlich ist, auch körperlich.
Jetzt entfalten wir das aus. Woher kommt das genau? Also dieser berüchtigte dogmatische Dreischritt, biblische Grundierung, dogmengeschichtliche Entwicklung, aktuelle Problemstellungen. Wo ist die biblische Grundierung für die Krankensalbung? Weil wir machen ja nur das, was der Herr auch getan hat. Das heißt, irgendwo muss es ja Passagen geben, wo es heißt, und sie ölten die Kranken und sie sind wieder quietschfidel geworden.
Genau. Zu Recht sagst du, sie ölten die Kranken und sie sind wieder quietschfidel geworden. Denn im Markus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 13 fortfolgend, ist eben das Sakrament der Krankensalbung vorgebildet. Also Christus selbst hat Kranke geheilt und seine Apostel sollen es dort auch tun, denn sie tun es im Markus-Evangelium, Kapitel 6, Verse 13 fortfolgend. Das ist das, was ich immer sage, die Kirche tut vor allem in den Sakramenten das, was Christus getan hat. Dort lebt Christus weiter quasi in den Sakramenten. Christus hat Kranke geheilt, also heilt die Kirche auch Kranke. Und in Markus 6, 13 tun sie eben auch die Apostel. Konkret ist es dann eben im Jakobusbrief, also auch in der Bibel, Kapitel 5, Vers 14 und der folgende, an dem es heißt, wenn einer krank ist, rufe er die Presbyter, die Ältesten, die Priester, und dass sie unter Handauflegung und Gebet und Salbung mit Öl um die Heilung beten sollen. Das heißt, hier ist im Prinzip schon das Sakrament dann im Jakobusbrief, also in der jungen Gemeinde, schon da, wenn jemand krank ist, soll er die Priester rufen, dass die gesalbt werden mit Öl, wenn sie krank sind, und unter Gebet. Und das ist dann das Sakrament der Krankensalbung. Im Prinzip die biblische Grundlegung besteht größtenteils aus diesen beiden Stellen, beziehungsweise aus allen Stellen, aus denen der Herr natürlich Kranke heilt und die Apostel das auch tun, aber diese werden immer herangezogen. Markus 6, 13 fortfolgend und Jakobus 5, 14 folgend.
Es ist ja so, wie du ja sagst, Christus heilt ja Kranke. Der salbt ja sie nicht nur und dann geht es denen so ein bisschen besser, sondern die sind ja dann sofort schlagartig geheilt häufig. Ist es das, was wir auch von der Krankensalbung zu erwarten haben, oder was genau ist denn das Wesen der Krankensalbung?
Also es stimmt, der Herr, wenn der geheilt hat, dann waren die sofort. Wir denken an Bethesda vielleicht, Teich Bethesda, er ist eine 38 Jahre gelähmt und dann kommt er hin und sagt, hier, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Und der steht auf, nimmt seine Bahre und geht. Also das sofort und zwar komplett. Da gibt es auch keine Reha-Maßnahmen danach, 6 Wochen erst wieder, dass der Muskeln aufbaut in die Beine, sondern der geht sofort. Nach 38 Jahren rumliegen. Und das im Prinzip prophezeit er auch. Also seine Jünger, seine Apostel zu biblischer Zeit haben wohl dieses Charisma noch. Und wenn man die Weltkirche schaut, ich glaube, das hängt tatsächlich zusammen auch, wie viel traue ich dem Sakrament zu. Ich glaube, in Gegenden, wo ich dem Sakrament mehr zutraue, bewirkt es auch mehr. Also wenn ich glaube, dass der Herr einen Gelähmten wirklich heilen kann, also alles kann, wer glaubt, sagt er ja. Oder sagt zu diesem Berg, er soll sich aufheben und ins Meer stürzen, dann tut er das. Wenn ich dem Sakrament das zutraue, dann tut das Sakrament auch das. Davon bin ich überzeugt, dass es bei uns eher so ist, als letzte Ölung gesehen, wie es du vorhin schon genannt hast, Dominik, dass man das halt, das kriegt man halt nur, dass man irgendwie die versehen ist für den letzten Gang. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass man festgestellt hat, die Salbung, die bewirkt nicht immer körperliche Genesung. Aber ein Sakrament, haben wir ja schon gelernt in Folge 5, ein Sakrament wird aus dem gewirkten Werk heraus, ex opere operato. Das heißt, das Sakrament bewirkt immer die Intention Christi. Und zwar grundsätzlich. Und zwar unabhängig davon, ob ich dran glaube, bewirkt es die. Das bedeutet, die Krankensalbung hat immer die relevanteste Form der Wiederherstellung, der Gesundung, der Heilung. Nämlich die Sündenvergebung ist immer mit dabei. Deswegen ist es auch ein Sakrament, das im Klerus, und zwar dem Priester und Bischof vorbehalten ist und den Diakon nicht spenden kann. Denn es hat immer die originäre Form der Heilung. Wenn wir sehen im Evangelium, da kommt jemand zu Jesus, ja, der wird auf einer Bahre getragen von 4 Männern, wird durchs Dach heruntergelassen und das Erste, was der Herr macht, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Oder Markus 2, ja, da haben wir das. Das heißt, es ist in den Umgang mit dem Kranken scheint das größere Übel die Sünde zu sein und das ist das, was der Herr eigentlich grundsätzlich da tut, hier zu schauen, hey, wie ist denn bei deiner seelischen Verfasstheit, die ist dann vergeben. Und das tut die Krankensalbung auch. Und dann, wenn es dem Heile dienlich ist, heißt es, wird auch die körperliche, ist auch die körperliche Genesung damit verbunden. Und das ist der Satz, liebe Lujas. Und jetzt muss ich ganz offen sprechen, über den ich auch noch nachdenken muss, denn ich habe ihn noch nicht ganz durchdrungen. Natürlich verstehe ich, wenn er dem Heile für die einzelne Person dienlich ist. Und wir wissen von großen Beispielen aus der heiligen Geschichte, die gerade in ihrer Krankheit zu Heiligen wurden und zu Vorbildern und zu wirklich Kraftspendern für andere Personen. Die heilige Anna Schäfer zum Beispiel im Landkreis Eichstätt, also wo Dominik und ich studiert haben, wenn ich die mal hernehme, die in ihrer Krankheit eben da besonders war. Vielleicht das meint dem Heile dienlich, aber so ganz, muss ich sagen, bin ich hier noch am Denken. Dominik.
Man kann ja auch sagen, es ist zuvorderst ja auch das Wichtigste, gerade wenn man auf die letzte Ölung hingeht, dass eine Gesundung der Seele stattfindet und nicht unbedingt der körperlichen Gebrechen. Gleichwohl, dann ist die Frage, wann kann ich es denn bekommen? Dass man eben sagt, die letzte Ölung heißt ja, das ist das Letzte, was passiert und dann ist finito. Ich zum Beispiel habe die Krankensalbung einmal erhalten, da lag ich in besagtem Eichstätt im Krankenhaus mit gebrochenem Schlüsselbein, kurz vor einer OP. Und da hast du mir das organisiert, dass ein Priester kam, der dann eben mir auch die Krankensalbung gespendet hat. Da war ich jetzt nicht kurz vorm Exitus, aber es war schön, mal dieses Sakrament zu erfahren. Und es war, glaube ich, auch das erste und das letzte Mal, dass ich dieses Sakrament in Empfang genommen habe. Also auch die Frage, was sind denn Zugangsvoraussetzungen für die Krankensalbung? Wie krank muss man sein?
Also.
Bei mir ist es natürlich so, wenn ich einen Priester anrufe und sage, Dominik Post auch hier, kann ich die Krankensalbung? Ja, natürlich. Die wissen sofort, ich bin krank.
natürlich. Und da geht es dann auch zuerst um die psychische Gesundung. Ja. Also die Krankensalbung ist eben nicht die letzte Ölung. Man hat sie vielleicht immer mehr verengt hin zur letzten Ölung, hin zu einem Sakrament, das wirklich versieht, also einen bestärkt für den letzten Gang, wobei da kennt die Kirche ja das Viaticum, also den tatsächlichen, die Stärkung mit den Versehsakramenten. Also es hat sich immer mehr verengt und in der Mitte des letzten Jahrhunderts, beim Zweiten Vatikanischen Konzil,
Vatikanum II,
hat man dann nochmal draufgeschaut und gesagt, okay, es hat wohl eine Verengung stattgefunden zur letzten Ölung hin. Krankensalbung ist aber tatsächlich... Im Übrigen
kam gerade wieder zum ersten Mal seit Jahrhunderten.
Oh, stimmt. Ich habe es gehört, es klingelte in meinen Ohren. Hat man eben das geöffnet wieder oder nicht mehr ganz so eng geführt. Die Krankensalbung wirklich eine Salbung für Kranke. Aber nicht, wenn ich Schnupfen habe, sondern es sollte eine ernsthaftere Erkrankung sein. Aber dann kann ich schon die Krankensalbung empfangen und ich kann sie mehrmals und oft empfangen. Und nur weil jemand den Pfarrer ruft, damit der Pfarrer schmiert, also salbt. Du, das sagt man hier in Niederbayern.
Das lässt auch auf viele Missverständnisse Aufschluss geben, wenn man sagt, der Pfarrer schmiert mir eine heute.
Genau, der hat geschmiert.
Da kommt ja auch der Ausdruck Schmiere stehen, ne? Wenn der Pfarrer mit dem Öl vor der Tür wartet.
Genau, deswegen ist es auch nicht mehr schlimm, wenn man sagt, ich hole meinen Pfarrer für die Krankensalbung, dann heißt es nicht, der das sagt, will, dass du stirbst, weil jetzt kommt ja der Pfarrer für die letzte Ölung, sondern tatsächlich für die Gesundung, für die Heilung. Das ist es eben wieder. Also Krankensalbung kann mehrmals empfangen werden und in der Krankheit, aber in einer ernsthafteren Krankheit. Ein Schnupfen wäre zu wenig.
Und wie genau?
Achso, Zugangsvoraussetzung ist natürlich auch noch, du musst katholisch sein, getauft und das war's. Und wenn du noch in der Verfassung bist zu beichten, gehört die Beichte mit zur Krankensalbung dazu. Wenn du nicht mehr fähig bist zu beichten, dann hat die Krankensalbung selbst sündenvergebenen Charakter.
Bitte? Aber für lässliche Sünden oder auch für schwere.
Der Priester spricht dort auch die Vergebungsbitte für dich, beziehungsweise die Verlustsprechung. Du wirst da damals gebeichtet haben beim Pater John.
Ich habe da gebeichtet, ja, das weiß ich. Gut, haben wir jetzt mal so ein bisschen die dogmengeschichtliche Entwicklung und auch die Hinverengung auf letzte Ölung und so weiter und so fort. Wie ist es denn heute in moderner Art, Simon? Was sind aktuelle Problemstellungen, was die Krankensalbung angeht?
Ich würde sagen, die einzige Problemstellung ist eigentlich, dass man die Krankensalbung immer noch als letzte Ölung sieht. Also, dass man eben nicht, wenn man ernsthaft krank ist, zum Beispiel von einer größeren OP, den Priester bittet um die Salbung oder nach einer größeren OP, sondern erst, wenn man tatsächlich auf den Tod zugeht. Das würde ich sagen, ist die größte Problemstellung der Krankensalbung.
Warum ist man denn so zögerlich? Das ist ja das, was ich eingangs sagte, ist es noch vernachlässigter als das Sakrament der Versöhnung? Also da hast du ja dieses einmal im Jahr sollst du auf jeden Fall gehen, vor Ostern. Bei der Krankensalbung hast du das ja nicht.
Ja gut, aber das schert ja keinen, dass das da steht, man soll einmal im Jahr beichten gehen.
Ja, aber die Kirche tut mehr dafür, dass man das zumindest in Erinnerung ruft, dass es Beichtgelegenheit gibt. Ich lese auf keinem Pfarrbriefchen Krankensalbungsgelegenheit oder sowas. Weißt du, dass man ein bisschen auf die Sakramente aufmerksam macht.
Wir haben einmal im Jahr Krankensalbungsgottesdienst. Da werden dann, wenn dann alle geschmiert, die kommen. Weißt du, das heißt dann okay, noch so perfide, ja. Die werden, Achtung, umgeschmiert. Also ins nächste Reich hinübergeölt.
Damit man schön ins Jenseits gleiten kann.
Genau.
Was genau, also was wird denn eigentlich, ich weiß das gar nicht mehr, wird die Stirn gesalbt, die Hände, was genau wird dann eigentlich geschmiert?
Ja, ich glaube das. Genau das.
Mit was für Öl? Krisam auch?
Also für alle Öle, die gebraucht werden, Katechumenenöl, Krankenöl und das Krisamöl, das man zur Taufe und Firmung braucht, Priesterweihe, wird Olivenöl als Basis benutzt und dann wird noch etwas hinzugemischt. Krisam, im Krisamöl, ist Krisam was extra, was man da hinzumischen kann? Wir werden es in einer anderen Folge herausfinden, liebe Lujas. Mesnertätigkeiten nächstes Mal. Krankenöl ist auf jeden Fall auch im Prinzip reines Olivenöl mit ein paar Zusatzduftstoffen.
Sehr gut. Ja, die Frage ist jetzt eben, ist die Krankensalbung so vernachlässigt? Weil tatsächlich ist ja viele der sieben Sakramente sind ja Sachen, die, ich sag mal, quasi automatisch passieren, wenn ich katholisch lebe. Ja, ich werde die Taufe kriege ich werde gefirmt, ich gehe mal beichten, ich lasse mich entweder zum Priester weihen oder heirate. Eucharistie natürlich habe ich im Idealfall mindestens einmal pro Woche. Die Krankensalbung. Unter Umständen erlebe ich das ja vielleicht sogar nie im Laufe meines Lebens. Ist es schlimm?
Ja und nein, natürlich ist ein Sakrament zu empfangen, es macht Sinn, ein Sakrament zu empfangen, aber die Krankensalbung an sich ist nicht heilsnotwendig. Denn das primäre Gut der Krankensalbung ist ja die, Achtung, jetzt mache ich es dogmatisch, die Ausspendung der heiligmachenden Gnade. Sprich, du wirst wiederhergestellt in deinem Seelenzustand, dem es dann vielleicht einigermaßen würdig ist, Gott gegenüberzutreten. So. Und das kann dir die Beichte auch. Sprich, das Grundsätzliche, was die Krankensalbung immer tut, das kann das Sakrament der Beichte auch. Deswegen ist die Sakrament der Krankensalbung nicht heilsnotwendig.
Aber es ist vielleicht gut, wenn ich nicht mehr ganz so zögerlich bin, wenn es mir echt schlecht geht,
körperlich. Ja, ich würde auch sagen, hab keine Scheu, wenn es euch schlecht geht, wirklich schlecht geht. Und das ist bei Männern schnell, sagen die Frauen, den Pfarrer zu rufen. Ja, habt keine Scheu, liebe Männer, eure Frau zu rufen und sagen, Frau, ruf den Pfarrer, ich muss geschmiert werden. Scheut euch nicht, er kommt gerne, gerade bei Jüngeren hat er das wohl selten, der Pfarrer.
Ich glaube eben, dass die Krankensalbung ein Nischendasein führt.
Zumindest jetzt sind die Älteren, was ich so in der Pfarrei mitbekomme, zumindest noch so katholisch sozialisiert, dass sie dann noch rechtzeitig sagen, ruf den Pfarrer wegen der Krankensalbung. Oder der Ölung. Ruf im Pfarrer wegen der Ölung. Das passiert noch, wie das mal ist, wenn unsere Generation alt ist. Ob wir auch noch so katholisch sozialisiert sind.
Wir werden das erleben, Simon, in...
5, 8.
In 80 Jahren,
genau. 85 Jahren, genau.
Die Frage jetzt, weil damit haben wir ja die 7 Sakramente beschlossen. Wir haben alle besprochen. Auch so, dass man weiß, was sie sind.
Ja, darf ich noch...
Was ist denn...
Darf ich noch eine Sache, das ist vielleicht vorhin schlecht rübergekommen. Ich möchte der Kranken, also liebe Lujas, die Krankensalbung trägt in sich die Potenzia, die Möglichkeit, dass ihr tatsächlich körperlich gesundet. Also unterschätzt das nicht und man sollte das Krankensalbungssakrament nicht auf reine, ich erspare mir die Beichte und bekomme trotzdem die Lossprechung reduzieren, sondern die trägt wirklich in sich die Kraft, die Möglichkeit und die ist auch grundgelegt im Sakrament. Ich glaube, zur Entfaltung, da spielt dann, zur Entfaltung des Sakraments, wie immer, spielt es dann rein, wie ist euer Glaube. Das heißt, geht mit, wenn ihr das empfangt, geht ruhig mit der Offenheit dahin und sagt nicht, okay, dann ist jetzt zumindest, wenn was passiert, kann ich direkt in den Himmel rüberhopsen. Geht davon aus, dass ihr danach gesund seid. So, aber jetzt zu deiner Frage. Entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe.
Die 7 Sakramente haben wir besprochen. Welches Sakrament setzt du auf die 1?
Taufe.
Ja.
Ohne die Taufe keine anderen Sakramente, ohne die Taufe... Geht nichts ohne die Taufe. Taufe ist absolut heiß notwendig.
Das, wenn ich mich entscheiden müsste, ich könnte alle vernachlässigen, außer die Taufe.
Ja, ohne die Taufe kannst du die anderen gar nicht empfangen. Von daher musst du die anderen sogar alle vernachlässigen ohne die Taufe.
Ja, das kommt ja, also, jetzt kommt es ja drauf an. Wenn ich als Erwachsener sage, Christus ist geil, ich möchte mich gerne taufen lassen, dann empfange ich doch das Sakrament der Versöhnung, bevor ich getauft werde, oder nicht?
Nee, du kannst, ja, nicht, ja, du kannst ja nicht beichten vor der Taufe.
Naja, ich werde doch dann in einem Gottesdienst, kriege ich doch Taufe, Firmung, Eucharistie.
Ja.
Da muss ich doch aber davor einmal gebeichtet haben.
Nee, weil bei der Taufe, wie du ja weißt, die Taufe hat auch sündenvergebenden Charakter. Das heißt, alle Sünden weg. Deswegen hat auch übrigens Konstantin, der unter anderem San Giovanni in Laterano in Rom gebaut hat, den eigentlichen Dom des Papstes, dieser römische Kaiser im 4. Jahrhundert, der hat sich nicht taufen lassen bis zu seinem Sterbebett, damit er wirklich... rein, ohne Schuld und Makel, ins Himmelreich eingehen kann.
Ja, ist aber jetzt, glaube ich, keine Strategie, die man sich abgucken sollte.
Nee, das vielleicht nicht, weil es geht manchmal schneller. Aber ich sag nur.
Ohne die Taufe geht nichts. Haben wir das auch nochmal gesagt? Im Prinzip, wenn ihr euch ein Sakrament aussuchen wollt, dann bitte, dann lasst es die Taufe sein.
Und werdet euch bewusst, dass ihr getauft seid. Dieses Riesengeschenk, Dominik, wir waren neulich erst auf einer Taufe, da haben wir auch eine Sommer-Special-Folge aufgenommen. Unschwer rauszuhören, welche das war. Taufe ist schon was richtig Gutes. Habe ich das so erlebt für mich. Ich hoffe, du hast es auch irgendwie. Taufe ist schon was Gutes.
Taufe ist schon super.
Taufe ist schon richtig gut. So, ja. Dominik, Nummer 2 auf deiner Liste, was wäre das?
Eucharistie.
Nummer 3 auf... Bin ich jetzt wieder dran?
Wenn du sagst, dass das auch... Was denn deine Nummer 2?
Meine Nummer 2 wäre auch Eucharistie, glaube ich. Und danach dann Buße, das Sakrament der Buße, Beichte.
Auf drei habe ich auch, ja.
Hast du dir echt deine Liste geschrieben?
Ja, ich habe die gerankt.
Du hast die gerankt? Was ist denn 4 bei dir?
4 ist dann bei mir die Firmung.
Guck mal, 4 hätte ich die Priesterweihe, glaube ich, gesetzt.
Also das ist bei mir, 5 ist sowohl Priesterweihe als auch Ehe. Das ist sozusagen, je nachdem, welchen Weg man einschlägt. Und dann steht an Nummer 6 tatsächlich das die Krankensalbung. Aber es liegt nicht daran, dass das Unwichtigste ist, sondern einfach, die anderen sind einfach noch wichtiger.
Also Krankensalbung hätte ich auch ganz hinten hingesetzt. Aber ich glaube, ich hätte so als vorletzte Stelle dann die Firmung genommen. Weil die Firmung, also das sind alles wichtige Sakramente und ich glaube, die zu ranken ist eh schon schwierig, ehrlicherweise, weil sie alle von Christus eingesetzt sind und deswegen schon ihre Richtigkeit und ihre Notwendigkeit haben. Aber als 1 Taufe. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ich brauche dieses Ranking, um das als Listicle zu verkaufen, um zu sagen, wir ranken die 7 Sakramente. Bei Platz 4 habe ich geweint.
Oh Gott. Ja, liebe Julians, wir sind wieder da. Ihr hört es. Wir sind wieder da.
Ja, wenn wir mit was anderem wieder da sein sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an halleluja.podcast@gmail.com. Übrigens, das kann ich nochmal sagen, ich habe ein Feedback bekommen in der Sommerfolge, als ich davon sprach, dass der Bischof Snickers ist und der normale Priester Mars. Da habe ich das Feedback bekommen, Bischof Snickers, okay, Priester Mars, unerhört. Ich fühle mich diskriminiert, bin doch kein Labberkram. KitKat oder Knoppers, ja gut, aber niemals Mars. Und dann so ein Kotz-Emoji. Ein klerikales Feedback. Es tut mir leid, wenn ich da Leuten zu nahe getreten bin, indem ich sie als Mars beschimpft habe. So muss man es ja dann offenkundig sagen. Aber mir geht es einfach nur darum, dass ein Mars an sich, finde ich, ist schon super. Aber Snickers ist halt, hat noch mal was mehr, nämlich die Erdnüsse. Das fehlt halt dem Mars.
Insofern also dem Mars fehlen die Nüsse, könnte man sagen.
Ja, genau.
Also
der Priester fehlt die Nüsse, der Bischof hat sie. Genau. Genau so muss man das lesen. So, also in diesem Sinne, Simon, es war mir ein Fest. Wir gucken, dass wir das wieder hinkriegen. Einmal im Monat eine richtig schöne, tolle Folge. Folge Nummer 34, bin ich sehr gespannt. Wir haben noch einiges auf dem Zettel. Auch noch einige Luja-E-Mails, die wir abarbeiten möchten. Ihr habt ja gesehen, anhand der Folge Der Gott der Marsianer, das kann noch mal 6 Monate dauern, bis wir da auf eine E-Mail antworten. Aber die Antwort war dafür umso schöner.
Das stimmt.
In diesem Sinne, liebe Lujas, euch einen schönen Sonntag.
Amen.
Zwei Stimmen für ein Halleluja.